Die Ästhetik der Treibriemen und der unablässigen Bewegung der eisernen Arme der Maschinen, die Verdoppelung der Naturkräfte, die Vereinfachung mühsamer Produktionsschritte wurde zugleich erlebt als Vereinfachung der Arbeit, als Versprechen auf mehr freie Zeit und als Bedrohung des Produktionswissens und des Werts der Qualifikation.
Eine Ambivalenz, die heute auch gegenüber der Computertechnologie verbreitet ist. Eine Ambivalenz, die mit Voraussetzung dafür war, dass sich das Bewusstsein in Bezug auf die Maschine verändert hat und damit auch die Stossrichtung des Widerstands. Noch einmal etwas aus der Autonomie dazu.
Die Maschinenstürmer hatten die Maschinerie von vornherein begriffen als Kapital, als allein ihm adäquat geformtes Produktionsinstrument, welches nicht mehr Werkzeug war, sondern ihre Arbeitskraft entwertete und ihre bestimmte Arbeitsweise auf das Kapital übertrug. Im Prozess der Industrialisierung bildete sich nun ein Arbeiterbewusstsein und Verhältnis zur Maschinerie heraus, das selber von der Vergegenständlichung des Kapitals geprägt war und den kapitalistischen Produktionsprozess wiederum als einfachen Arbeitsprozess betrachtete.
Jetzt war der Weg gebahnt für die Auffassung, die sagt, dass die Bedrohung einzig und allein von der Macht der Unternehmer über die Maschinen ausgeht. Und darum geht es jetzt darum, sich diese Macht und Verfügungsgewalt anzueignen. Die Argumente für die Einführung von neuen Produktionstechnologien haben sich im Verlauf der Jahrhunderte nicht gross geändert. Noch immer sind Begriffe Trumpf wie schneller, besser, Arbeitserleichterung. Und sie haben dann schon zu einer ersten Begriffsverwirrung geführt, dass nämlich der technische Fortschritt das gleiche sei wie sozialer Fortschritt. Die Maschinenstürmerei ist mehr und mehr ins Abseits gedrängt worden. Der Engels Friedrich war gar der Meinung, Sabotage sei die Jugendsünde der Arbeiterbewegung. Und die Freunde der Arbeiter, also die Gewerkschaftsführer, finden heute noch, dass Widerstand gegen technologischen Fortschritt nicht im Interesse der Arbeiter und Arbeiterinnen liege. Vielleicht glauben sie auch heute noch das Gleiche wie die frühen Sozialisten, dass nämlich
im Kapitalismus die technische Entwicklung unweigerlich zu Katastrophen der Überproduktion, der Massenarbeitslosigkeit und des Bankrotts führen musste. Diese Ereignisse würden die kapitalistischen Institutionen derart destabilisieren und schwächen, dass es notwendig sein würde, Konkurrenz und Privateigentum aufzugeben zugunsten eines kooperativen Systems und gemeinsamen Besitzes. Gleichzeitig glaubten sie, dass Technologie die Abschaffung der Arbeitsteilung möglich machen würde und damit auch die Abschaffung von Klassen, Ungleichheit und Herrschaft. Darüber hinaus könnten so die materiellen Bedingungen für Freizeit, Bildung und kollektive Produktionsformen in einer kooperativen, sozialistischen Gesellschaft geschaffen werden.
Vorzu hat man also der Maschinenstürmerei die Glaubwürdigkeit, die Wirksamkeit abgesprochen. Sie ist immer weniger als Strategie im Klassenkampf gesehen worden. Und die, die trotz allem darauf bestanden haben und immer noch stehen, sind kurzerhand für verrückt erklärt worden. Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass die militanten Widerstandsbewegungen im 18. und 19. Jahrhundert gegen das Fabriksystem meistens den Charakter hatten von einem sozialen Aufruhr. Sie hatten also eine Basis außerhalb der Fabriken und dort haben die Frauen eine besonders grosse Rolle gespielt, nämlich beim Kampf um gerechte Preise auf dem Merit. Es war genau die Verbindung von Teilkämpfen, die die Stärke dieser Bewegung ausgemacht hat. Und es ist ihr gelungen, den Vormarsch der Fabriken da und dort zu verzögern, wenn auch nicht zu verhindern. Ein weiterer Grund, warum sie so herausgekommen ist, erwähnt die Autonomie.
Die meisten Maschinen wurden eher in Zeiten steigenden Wohlstands eingeführt, wenn die Beschäftigungsziffern zunahmen und die Opposition nicht voll mobilisiert für eine Zeit lang zerstreut werden konnte. Wenn sich dann die Spannungen wieder erhöhten, war der strategische Moment für den Widerstand gegen die neuen Maschinen verpasst.
Das ist eine Feststellung, die vermutlich auch für heute gilt. Die Frage sei aber erlaubt, ob sie unweigerlich zum gleichen Ergebnis kommen. In den späten 50er und frühen 60er Jahren ist breit über die sozialen Folgen der Automatisierung diskutiert worden. In den Werften, den Druckereien und in den Raffinerien hat es Streiks und andere direkte Aktionen gegeben, um die Einführung von neuen Technologien zu verhindern oder wenigstens zu verlangsamen. Die Gewerkschaften ihrerseits haben sich schon ein paar Mühe gegeben, sich nicht den Vorwurf von Maschinenstürmerei einzuhandeln und haben entweder vertreten, dass der Widerstand eh keinen Sinn habe oder dass wir mit dieser Technologie eine wunderbare Zukunft vor uns haben. Mit dieser Haltung waren sie putzt und gestrahlt in ihren Augen und vielleicht auch noch in denen der Unternehmer. Und sie haben probiert, mit dem negativen Image von der Maschinenstürmerei die militanteren Gewerkschaftsmitglieder zu diskriminieren und erst recht natürlich der unorganisierte Widerstand. Ende 60er und Anfang 70er Jahre hat es wieder eine Welle gegeben von direkten Aktionsformen, wo die Gewerkschaften nichts dazu zuhusten konnten. Telefon- und Postarbeiter, Kumpels in den Bergwerken und Stahlgießereien und vor allem die Büzer in der Automobilindustrie haben mit verschiedenen Aktionsformen zugeschlagen, von wilden Streiks bis zu organisierter Sabotage. Die Werftarbeiter von San Francisco haben 1971 gefunden.
Wie viele andere Arbeiter auch, sehen wir uns von einer technischen Revolution mit neuen, arbeitssparenden Geräten und Arbeitsmethoden konfrontiert. Für unsere Arbeitgeber bedeuten sie Fortschritt. Aber wenn dieser Fortschritt sich frei entfalten kann, wird das nur bedeuten, dass unsere Arbeitgeber sich bei der Bank anstellen werden, um noch größere Profite zu kassieren, während wir uns beim Arbeitsamt und Sozialamt werden anstellen müssen.
Und die Automobilarbeiter in der Montagefabrik von General Motors in Lordstown haben um die gleiche Zeit bei ihrem Kampf gegen miese Arbeitsbedingungen gefunden, der technologische Fortschritt sei ein politischer Prozess und kein natürlicher, zwangsläufiger, unaufhaltsamer. Ähnliche Widerstandsbewegungen gegen die Umstrukturierung in den Betrieben sind auch in Italien, in der Bundesrepublik und in den skandinavischen Ländern stark geworden. In Frankreich mussten sie 1970 sogar ein Gesetz machen, das alle die unter Strafe gestellt hat, die an Sabotageaktionen beteiligt waren, dazu aufgerufen oder sie organisiert haben. Um den fundamentalen Widerstand, der vergleichbar ist, auf gewissen Ebenen mit dem der Maschinenstürmer etliche Jahrzehnte früher zu brechen, sind die Unternehmer nicht nur mit repressivem Geschütz aufgefahren. Sie sind auf die Glanzidee der Humanisierung der Arbeitswelt gestossen. Nicht gerade von selber. Aber sie haben, weil sie mit der Unzufriedenheit in den Betrieb nicht mehr in den Schlag kamen, Kommissionen eingesetzt. Die sind dafür bezahlt worden, herauszufinden, warum sich immer die Lampe gebe. Dabei herausgeschaut hat ein humanistisches Begleitprogramm, das heute weiterentwickelt wird und bekannt ist unter Begriffen wie Job Enrichment, Job Enlargement, Job Sharing, Job Rotation. Den ganz ausnehmend wichtigen Bereich wollen wir ein anderes Mal ausführlicher anschauen. Heute nur knapp das wesentliche Ergebnis von diesen diversen Studien. Man hat selbstverständlich wissenschaftlich belegt, herausgefunden, dass sich die Produktivität erhöhe und die sozialen Probleme abnehmen, wenn die Arbeiter an den Entscheidungen, die ihr Leben beeinflussen, beteiligt werden. Mitbestimmung war von da an angesagt. Mitbestimmung als Instrument im Klassenkampf von oben, mit tatkräftiger Unterstützung der Gewerkschaften, um den autonomen Widerstand von unten abzuwürgen. Wir wollten mit diesen ersten Ausführungen zeigen, dass der Widerstand gegen neue Produktionstechnologien Geschichte, eine gute Geschichte hat, aber auch, dass uns gerade die Geschichte in der Diskussion weiterbringen kann, wie wir heute den Widerstand angattigen könnten. Die Zitate waren aus dem Buch «Maschinenstürmer» von David F. Noble, verleiht im Wechselwirkung Verlag 1986. Und die anderen Zitate waren aus der Autonomie, neue Folge Nummer 13 von 1983. Thank you.
Der Weg ins Paradies. Immer kleiner, immer schneller. So und ähnlich lauten die Überschriften in diversen Magazinen. Eine offiziöse Geschichtsschreibung also. Beim Durchlesen wimmelt es nur so von Genies, vom Schuhputzer zum Millionär-Stories, von Marktexplosionen und Konkursen. Beispiel?
Die Mikro- und Hobby-Computerindustrie entstanden eigentlich aus dem Nichts. Mit Produkten, von denen niemand annahm, dass es sie jemals geben würde, geschweige denn, dass man so etwas je verkaufen könnte.
Da ist von Geburtsstunde und Geburtswehen, von Familien und Paten die Rede. Die Betrachtungsweise ist technik- und personenbezogen, gesellschaftliche, politische und soziale Zusammenhänge fehlen praktisch ganz. Immer wieder kleine Anekdötchen und immer wieder dieselben. Aus dem Nichts sind sie also gekommen, diese neuen Maschinen. Doch jetzt sind sie da, und wie?
Luxus, Komfort, High-Technologie, je nach Bedarf.
So verkauft sich Mitsubishi oder die Firma Fabrimex.
Im Betrieb, aus dem dieses Zahnrad stammt, hat die Maschine längst den Menschen von ungesunder Fließbandarbeit entlastet. Seit Jahren beherrscht Roboter HQXY die Zahnradproduktion aus dem FF. Mit einer Präzision, die jedes von Menschenhand geführte Werkzeug in den Schatten stellt.
Oder
öffnet uns die Biotechnologie neue Horizonte? Was gibt es Neues bei der Früherkennung von Krankheiten? Wo stehen wir auf dem Gebiet der Mikroelektronik? Wie weit sind wir bei der Erschließung neuer Rohstoffquellen? Können wir 6 Milliarden Menschen ernähren?
Schon beachtlich, welche Prioritäten der Chemiemulti höchst in seiner Werbung setzt. Und die Hasler-Gruppe Schweiz?
Juwelier Ott hatte nämlich außer dem Tresorschlüssel und einem Taschentuch auch noch ein winziges, 39 Gramm leichtes Ding in der Hosentasche, auf dem Digilarm und Hasler draufsteht. Und da hat er halt ganz unauffällig draufgedrückt und da ist halt die Polizei ausgerückt.
Und an einen genauso beschränkten Publikumskreis?
Sparen Sie wertvolle Zeit in Ihrer Anwaltspraxis mit einer Bürokommunikationslösung von AES.
Soweit die Werbung. Die redaktionellen Beiträge sehen ähnlich aus.
Formel 1, kein Sieger ohne Computertechnik.
Das lässt die Basler Zeitung alle Sport- und Computerfreunde wissen. Übrigens mit einem Artikel vom selben Robert Weiss, der schon mit der Geschichte des PC im Blättchen Mein Computer für bessere Verkäuflichkeit der Computerwerbung sorgt. Die Fragen, die noch gestellt werden, beziehen sich nur noch darauf, ob wir, das heißt die Schweizer Wirtschaft, den Anschluss an die internationale bzw. US-amerikanische Entwicklung schaffen. Allenfalls werden auch gewisse ergonomische oder Datenschutzprobleme aufgegriffen. Qualität und Technologien werden also gleichgesetzt. Wenn man sich die neue Rasiertechnologie kauft, bleibt man rundum länger sauber. Gewisse Annehmlichkeiten der neuen Technologien werden allen nutzbar gemacht und als Hauptstoßrichtung der Entwicklung verkauft. Der Weg ins Paradies wird vorgezeichnet, während an den Schulen die Bedienerinnen und Bediener der neuen Maschinen herangezogen werden. Gesellschaftliche Entwicklungen scheinen keine Folgen der Machtverhältnisse mehr zu sein, sondern der Fortschritt passiert einfach, quasi Gott gegeben, ein Produkt aus Genie und Zufälligkeiten zu unser aller Nutzen. Thank you.
jetzt kommen wir zu unserem Literaturhinweis.
Günter Heiden, Computermorden nicht, Weltkreiskrimi, Dortmund, 1986. Bei der Interdata tagt der Krisenstab. Ein ehemaliger Sachbearbeiter erpresst den Berliner Computerkonzern um 1 Million. Eigentlich ein kleiner Fisch, mit dem die Sicherheitsabteilung schon fertig würde. Wäre nicht auch die Aktion Knowledge Drainex gefährdet? Also zahlt der Datenriese lieber. Aber etwas geht schief. Der Erpresser ist tot und die Million verschwunden. Soweit die Zusammenfassung auf dem Buchdeckel. Erpressbar ist die Firma, weil ein Programmierer Unterlagen über ihre geplanten Dreckgeschäfte in Entwicklungsländer aus der Firma schmuggelt. Die Pläne mit dem Namen Knowledge Drainex zielen darauf ab, die Länder auf einem neuen Weg zu kolonialisieren, indem man ihnen zuerst mal jede Menge Computer verkauft und sie mit der globalen Telekommunikation vernetzt. Zumit im Netz hocken natürlich die fetten multinationalen Computerfirmen. Sie kontrollieren alle Fäden und können so bei Bedarf ein ganzes Land lahmlegen. Dazu nochmal ein Zitat aus dem Buch, wo der Plan Knowledge Drainex, auf Deutsch Wissensabzug, illustriert. Was passiert? Es werden erstens alle Nutzungen unserer Online-Datenbanken unterbunden. Ein betroffenes Land hat also keinen Zugang zum gespeicherten Wissen der Welt, solange wie wir es für richtig befinden. Zweitens werden alle bestehenden Telesoftware-Verbindungen unterbrochen. Die Lieferung von zivilen Programmen und die Programmpflege wird ausgesetzt, vorwiegend im Gesundheits- und Sozialverwaltungsbereich. Drittens, da wir als Serviceleistung auch die gesamten Datenbestände des betroffenen Landes verwalten, behalten wir es uns vor, den Zugang zu den landeseigenen Daten zu sperren. Das sogenannte kollektive Gedächtnis einer ganzen Nation könnte so gelöscht werden. Der Krimi zeigt, dass die profitorientierte Computermafia über Leichen geht. Wer also seine moralische Aufrüstung gegen die Weltherrschaft von neuen Technologien möchte verbinden mit einem kleinen Krimi-Vergnügen, hier nochmal Autor und Titel: Günter Heiden, Computermorden nicht, Weltkreiskrimi, Dortmund, 1986. Und noch ein paar Angaben zum Autor. Der Heiden ist 1953 geboren, hat Sonderschulpädagogik und Publizistik studiert, schreibt im Werkkreis Literatur der Arbeitswelt und macht Öffentlichkeitsarbeit in einer Westberliner Begegnungsstätte für Behinderte und Nichtbehinderte.
Das war Robotage 1. An dieser Sendung haben mitgewirkt die Output Armin, die Crash Claudia, der endlos schlaufende Ricci, die rotierende Ruth, der Donatomi und der stürmische Stene. Die Sendung wird wiederholt am Mittwoch, am 3. Dezember, am Morgen um 9 Uhr, unmittelbar nach der Morgensendung. Wer Interesse hat am Material von dieser Sendung, kann euch schreiben und Text, Unterlagen, Bibliografien oder die Sendung auf Kassette verlangen. Die Adresse ist Radio Lora, Robotage, Postfach 477 80 34 Zürich. Wir unsererseits sind natürlich interessiert an Informationen, Kritik und Anregungen. Wir sitzen jetzt noch eine halbe Stunde hier im Studio. Man kann uns anrufen auf Telefonnummer 252 84 01 oder 02. Die nächste Sendung, Robotage 2, kommt am Sonntag, am 21. Dezember um die gleiche Zeit, das heisst am 3 Uhr am Nachmittag. Es wird dann vor allem von Computertechnologie und Militär gedreht sein.
Robotage, eine Sendung zur Rehabilitation der Maschinenstürmerei.
Robotage, eine Sendung gegen die Digitalisierung des Lebens.
Gegen Strichcode,
AHV-Nummern,
Kundenkarteien und Überwachungsstand.
Robotage für ein Leben ohne den täglichen Hightech, voll digitalisierte PC, Kümpi, Input, Output.
Robotage, eine Sendereihe zu Computer- und Informationstechnologie.